Today it's about a man named Elon, and he's one of the greatest business leaders and innovators the world has ever produced. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation, and we appreciate it. And I just want to say that Elon has worked tirelessly helping lead the most sweeping and consequential government reform program in generations. And you know, the
Martin, das ist letzte Freitag gsi. Donald Trump redt im Oval Office. Er redt lang, fast 50 Minuten, und er redt sehr wohlwollend. Neben ihm steht die ganze Zeit der Elon Musk.
Ja, Noah, da steht er, der Elon Musk, mit verschränkten Armen. Er wippt von einem Bein aufs andere und wirkt dabei wie ein Aufpasser manchmal und mal eher wie ein etwas gelangweilter Schulbub, während Donald Trump eine Lobeshymne auf ihn hält. Musk trägt schwarze Jeans, seinen schwarzen Blazer, darunter ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »The Doge Father«. Ein schwarzes Baseball-Cap hat er auch. Auch dort steht ganz groß Doge. Vor allem aber fällt sein rechtes Auge auf, es ist am äußersten Rand blau unterlaufen. Musk verabschiedet sich also aus dem Weißen Haus. Er hat angekündigt, die Politik ganz verlassen zu wollen. Dies, nachdem er nun 134 Tage lang wichtigster Berater des Präsidenten war. Er war Trumps Chefeinsparer, der Mann mit der Kettensäge.
Und jetzt? Jetzt geht er, der Mann mit der Kettensäge. Was hat er erreicht, was nicht? Und geht er denn jetzt auch wirklich? Es ist Mittwoch, der 4. Juni 2025, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Ich bin der Noah Fendt, vertrete heute Christoph Münger, und mir zugeschaltet aus Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian, unser langjähriger USA-Korrespondent. Mit ihm ziehen wir Bilanz. Was bleibt jetzt vom Elon Musk, seinem Abstecher in die Politik? Hallo Martin.
Hallo Noah.
Martin, ich würde gerne versuchen, mit dir Elon Musk sein Wirken zu bilanzieren, und zwar in 5 Kapitel. Schaffen wir das?
Ja, ich glaube, das werden wir schaffen, Noah. Wir hätten natürlich auch 30 Kapitel machen können, aber 5 tun es, und das ist auch eine gute Zahl.
Also, wir beschränken uns auf die 5 und anfangen tun wir da.
So many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over.
Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA.
Das war letzten Herbst, als Musk plötzlich auf Trumps Rally auftrat, auf der Bühne rumhüpfte wie verrückt. Und hier sagte er in Bezug auf sein schwarzes Mager-Cappy, er sei eben nicht nur Mager, er sei sogar Dark Mager. Das wäre also Kapitel 1, Musks Einstieg in die Politik.
Warum überhaupt der Einstieg in die Politik?
Ja, das ist eine interessante Frage. Musk war ja lange Jahre lang vor allen Dingen eben Businessman, auch ein Genie, das muss man schon sagen. Also ein Visionär, genauso wie Steve Jobs einer war, vielleicht sogar noch mehr. Und eigentlich, Noah, war es ja so, dass er am Anfang vor allen Dingen von Demokraten verehrt wurde, von Umweltleuten, die gesagt haben, also sein Beitrag zur E-Mobilität sei atemberaubend, die Autos seien toll, das sei der Durchbruch. Und irgendwie ist er im Lauf der Jahre dann ein immer größerer Feind von Vogue geworden. Er ist immer weiter nach rechts gerückt, ja. Und ist dann tatsächlich auch zu einem Busenfreund Trumps geworden. Er hat ja mal gesagt, Noah, ich liebe Trump so sehr, wie ein Straight Man einen anderen Mann lieben kann. Das ist schon eine starke Aussage. Und neben diesen homoerotischen Anspielungen hat also Musk dann auch sich immer, wie gesagt, weiter nach rechts bewegt, bis dahin, wo er also im deutschen Bundestagswahlkampf offen die AfD unterstützt hat. Und er hat immer mehr von sich reden gemacht mit seinen scharfen Angriffen auf Woke, auf die Linke. Er hat verlangt, dass die Leute mehr Kinder haben sollen und so weiter und so fort. Das war also ein etwas verschlungener Weg von halb links nach ganz rechts. Und nun ist er also dann bei Trump untergekommen, in Trumps Regierung als der Herr von Doge. Und das war schon eine wahnsinnige Wandlung.
Wir haben vorher gehört, wie der Musk auf dem Trump seine Rallies auftreten ist. Es ist aber nicht bei diesen öffentlichen Auftritten geblieben im Trump seiner Kampagne. Elon Musk hat auch ziemlich viel Geld in diese Kampagne gesteckt. Wie wichtig war er am Schluss gewesen für Donald Trump seinen Wahlsieg?
Ja, ich glaube, dass er schon sehr wichtig war. Also du musst dir vorstellen, er hat 288 Millionen Dollar direkt in Trumps Wahlkampf reingebuttert. Daneben war natürlich X, der Kurznachrichtendienst von Musk, ein riesiges Megafon für Trumps MAGA-Leute. Und X ist ja nun tatsächlich auch ein Zentralorgan der MAGA-Bewegung geworden. Und das Fazit muss man eben schon so fassen, dass Musk für Trumps Wahlsieg nicht entscheidend war, aber das erheblich dazu beigetragen hat. Das ist ganz klar.
Der Trump gewinnt dann die Wahl und macht Elon Musk zu seinem wichtigsten Berater. Und das führt uns zum Kapitel 2.
I'm not going to kill any more time. Let's bring out Elon Musk. We've got one more surprise.
President Milei has a gift for me.
Javier Milei from Argentina. You guys know who that is, right?
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
Martin, was ist das für eine Szene?
Das ist eine wirre Szene bei der CPAC-Conference, also das alljährliche Treffen der Konservativen. Die Conservative Political Action Committee trifft sich jedes Jahr in Washington. Das ist so eine Art Zentralkomitee der amerikanischen Rechten, die wichtigste politische Veranstaltung. Und da trat dann Javier Milei auf, der argentinische Präsident, unter großem Beifall natürlich. Das war im Februar. Und Milei, der ja mit dem Symbol der Kettensäge durch den argentinischen Wahlkampf durchgetigert ist, hat also dann eine riesige Kettensäge dem Elon Musk überreicht. Und Musk ist also auf der Bühne rumgesprungen, wie ein Wilder, hat er gebrüllt, Chainsaw for Bureaucracy. Und er fuchtelte mit der Kettensäge herum und hat also insgesamt den Eindruck gemacht, dass er völlig ausgerastet war.
Kapitel 2 also, die Kettensäge. Martin, die Kettensäge, die steht ja auch symbolisch eigentlich für den Auftrag, wo der Musk von Trump gefasst hat, oder?
Genau, der Musk ist also angetreten, um die amerikanische Bürokratie zu schleifen in Washington D.C. Und am ersten Tag seiner Präsidentschaft gründet Trump also Doge, die Behörde, der Musk also de facto vorsteht, obwohl Noah Musk kein wirklich Mitglied der Regierung Trump ist. Der ist also irgendwie so eine Art Sonderrolle.
Also der Musk ist kein offizielles Mitglied der Regierung und Doge ist ja eigentlich streng genommen auch keine richtige Behörde, oder?
Genau, das war so ein hybrides Gebilde, ganz auf Elon zugeschnitten. Und er war also der Chef von diesem Doge und hat also junge Atlati um sich herum gesammelt. Einige waren erst 19 oder 20 oder 21 Jahre alt, die selber dann mit riesigen Kettensägen ihm hinterher in die Bürokratie gezogen sind. Und das Ziel war, dass man mindestens $1 Billion einsparen wollte. Also 1 Billion, Noah, das sind also, wenn ich das richtig sehe, 1.000 Milliarden Dollar. Das ist also kein Klimpergeld, sondern eine Menge Geld. Und wirklich 1 Billion wollte Elon Musk einsparen, indem er mit der Kettensäge durch die amerikanischen Behörden durchging.
Wie hätte er denn das konkret gemacht?
Ja, an verschiedensten Orten. Er hat zum Beispiel USAID, die internationale Hilfsorganisation, quasi kaputt gemacht. Die wurde filettiert. Dann gab es natürlich verschiedene Diversity, Equity and Inclusion Programs, also Woke Programs in den Augen der Konservativen, die sind alle geschliffen worden. Dann ist er zum Beispiel durch den Forstdienst durch, da wurden Zehntausende entlassen. Der Wetterdienst hat gelitten und natürlich auch der Katastrophenschutz, FEMA, die amerikanische Katastrophenschutzbehörde, auch die musste irrsinnig federn lassen. Das ging dann so weit, dass einige dieser Behörden überhaupt nicht mehr funktionsfähig waren. Also zum Beispiel, also jetzt fängt hier die Wirbelsturmsaison an, ja, und bei dem Wetterdienst und bei NOAA, der National Oceanic and Atmospheric Administration gab so tiefe Einschnitte, dass die sich nicht sicher sind und sicher waren, ob sie überhaupt richtige Vorhersagen machen können für Wirbelstürme. Man hat dann zum Teil wieder Leute in einem chaotischen Verfahren eingestellt, die man vorher rausgeworfen hatte. Das Ganze war eher unschön, hat also auch die Leben von sehr vielen, von Zehntausenden von amerikanischen Staatsbeamten entwurzelt, gerade in Washington D.C. und den Vororten in nördlichen Virginia. Aber man ist also da durchgegangen, wirklich mit der Kettensäge. Und das Schlimmste, was mir dazu einfällt, war, als USAID, diese sehr wichtige Hilfsorganisation für arme Länder, quasi aufgerieben wurde, hat Musk geprahlt, man habe nun USAID in die Holzhackmaschine gefüttert, into the wood chipper. Und das fand ich schon ein ziemlich beschämendes Statement, ehrlich gesagt.
Jetzt geht der Elon Musk und verlässt damit auch Doge, die Doge-Behörde. Hat er sein Sparziel eigentlich erreicht?
Nein, bei weitem nicht. Er wollte, wie gesagt, $1 Billion einsparen. Geschafft hat er nach eigenen Angaben 175 Milliarden. Aber auch das wird bestritten. Also es gibt sehr viele Hinweise, dass es weniger als $100 Milliarden sind. 100 Milliarden, vielleicht noch weniger. Er hat das Sparziel also um Längen verfehlt. Aber trotzdem wird er von Donald Trump hoch gelobt, wie wir schon am Anfang gehört haben.
Also er hat sein Sparziel zwar deutlich verfehlt, aber also ob es jetzt 100 Milliarden oder 175 Milliarden sind, ist trotzdem extrem viel, oder?
Ja, wenn du natürlich die Größe des amerikanischen Etats dir anguckst, dann ist es nicht so viel, aber trotzdem, du hast recht, das Wirken von Musk hat erhebliche Lücken in einigen wichtigen bürokratischen und Regierungsbereichen hinterlassen und die sind jetzt schon ganz konkret spürbar, also was ich eben schon sagte, beim Wetterdienst, auch bei den Nationalparks. Da hat man auch Leute entlassen und natürlich fängt jetzt die Feriensaison an und die Nationalparks haben nicht genügend Personal. Das wird also ziemlich schlimme Auswirkungen auch auf die Ferien vieler Amerikaner haben. Und natürlich dann der Sonderfall USAID, besonders traurig, aber auch in anderen Behörden sieht man einfach, dass es an Personal fehlt und man wird mal abwarten müssen, inwieweit einige dieser Behörden überhaupt noch richtig funktionsfähig sind.
Was uns zum dritten Kapitel der Bilanz führt, Elon Musk, der Skrupellose.
The fundamental weakness of Western civilization is empathy. The empathy exploit. They're exploiting a bug in Western civilization, which is the empathy response.
Das war Elon Musk bei dem Podcast von Joe Rogan, dem, glaube ich, meistgehörten Podcast in den USA. Und er sagt hier, dass Mitgefühl, also Empathie, sei das Grundübel der westlichen Zivilisation. Das ist also schon eine sehr, sehr starke Ansage und zeigt auch, wie der Mann funktioniert und wie er drauf ist. Und wenn man schaut, wie er in den letzten 134 Tagen vorgegangen ist, findet man auch zahlreiche Beispiele, die klar belegen, dass ihm mit dieser Aussage tatsächlich ernst ist.
Ja, du hast vorher auch gesagt, dass die Folgen von Musk seiner Sparkettensage sehr konkret spürbar sind. Ein paar Beispiele hast du auch schon genannt, eben zum Beispiel Nationalparks. Gibt es andere Beispiele, die zeigen, wie man das konkret spürt?
Ja, natürlich nur, also wie schon gesagt, es Zehntausende von Staatsbediensteten haben quasi über Nacht ihre Jobs verloren, was sicherlich nicht einfach sein kann. Und dann natürlich gibt es einfach profundes Leid. Menschen sterben, weil USAID zum Beispiel keine HIV-Drogen mehr zur Verfügung stellt. Und da gab es eine interessante Anhörung vor ungefähr 2 oder 3 Wochen, als Außenminister Rubio, der nun also die Restbestände von USAID verwaltet, vor im Senat gefragt wurde, ob es denn tatsächlich so sei, dass Menschen jetzt sterben würden durch dieses quasi Zerstören von USAID, von dieser Behörde. Und Rubio hat das verneint und daraufhin hat ihm der New York Times Kolumnist Nick Kristof klipp und klar vorgerechnet, dass er lügt, dass Rubio lügt und dass Menschen sterben. Kristof hat dann 2 Beispiele von vielen angeführt. Das sind 2 junge Menschen in Afrika, 2 Kinder, die beide von Geburt an mit HIV infiziert waren und die gestorben sind an Infektionen, nachdem die Anti-HIV-Medikamente, die die Amerikaner mit USAID bezahlt haben, nicht mehr zur Verfügung standen. Und das Verrückte daran ist nur, dass das Medikament, das das Leben dieser beiden jungen Menschen gerettet hätte und auch die Leben von Zehntausenden von anderen Menschen in Afrika retten würde, pro Person, pro Tag 12 US-Cents kostet. Ja. Und das sind natürlich dann letztendlich, wenn man das im Zusammenhang sieht mit Musks Ansage von wegen, dass die westliche Zivilisation zu viel Empathie habe, dann muss man sich eigentlich schon schämen, wenn man das nun wirklich sich anguckt. Ja, also diese USAID-Kürzungen, die haben weltweit Folgen. Diverse Hilfsorganisationen, NGOs stehen vor riesigen Problemen, mussten Leute entlassen werden. Und gerade in Afrika wird diese Geschichte noch ein sehr, sehr trauriges Nachspiel haben, fürchte ich.
Das alles, was du jetzt erzählt hast, sind negative Folgen von Musk, seiner radikalen Sparpolitik. Gibt es deiner Ansicht nach auch Ort, wo der Musk Positives können bewirken, Ort, wo jetzt vielleicht wirklich schlanker und damit effizienter geworden sind?
Kann ich nicht ausschließen, Noah. Und das werden wir eben, wie gesagt, in den nächsten Monaten sehen. Wer weiß, vielleicht ist FEMA, die Katastrophenschutzbehörde, tatsächlich effizienter geworden. Vielleicht gelingt es dem Wetterdienst, die Vorhersagen zu machen mit weniger Personal, mit weniger Flugzeugen, die in die Hurricanes reinfliegen. Das werden wir alles sehen. Und man muss dann auch sagen, also wenn sich das alles bewahrheitet, so wie Elon Musk das sieht, dann muss man sagen, okay, Chapeau, du hast es gut gemacht. Und wir haben jetzt immer noch dieselben wirkenden Behörden, die wir vorher hatten, nur effizienter eben. Und du hast deinen Job gut gemacht. Aber wie gesagt, ich habe da meine Bedenken, aber ich lasse mich gern eines anderen belehren.
Das, was man bis jetzt sieht, sind also vor allem negative Folgen für Zehntausende von Menschen, die eben zum Beispiel ihren Job verloren haben, die keine Hilfe, keine Unterstützung mehr bekommen. Aber der Ausflug von Musk in die Politik, der hat auch Folgen für Elon Musk selber.
Tesla customers have grown weary of the controversy surrounding the company and its CEO. Numbers paint a discouraging picture. Deliveries fell 13% in the first quarter of 2025. Automotive revenue, 20%. Profits plummeted by 71%. Used Tesla values are falling faster than any other brand as a record number of owners are trading in the cars.
Was ist das, was wir da gehört haben, Martin?
Ja, nur das war ein Ausschnitt aus einer Sendung von CNBC, dem Wirtschaftsfernsehsender. Und das wäre also nun unser Kapitel 4, der Backlash. Teslas Verkaufszahlen brechen ein um 71% global. Die Autos werden beschädigt. Es gibt ledierte Verkaufsräume. Es gibt Proteste vor den Verkaufsräumen von Tesla. Und Musk wird also nun zu einer Art Unhold des liberalen Amerikas. Das geht sogar in meinen Freundeskreis rein, Noah. Zwei sehr liebe Freunde von mir, Laura und Ben, die haben also einen Tesla gekauft und die haben also dann wirklich Gewissensbisse gehabt, nachdem Musk so nach rechts gerückt ist. Und wie viele andere Tesla-Besitzer haben sie dann ein Bepperle drauf gemacht, Send Elon to Mars. es gab auch Tesla-Besitzer, die haben auf ihren Autos einen Kleber drauf gehabt. Da stand drauf, I bought the car before Elon got crazy und so weiter und so fort.
Oder was ich auch schon gesehen habe, Leute, die das Tesla-Logo einfach mit dem Logo von einer anderen Automarke überklebt haben.
Ja, genau. Und das war natürlich schon ein wahnsinniger Abstieg. Man muss sich überlegen, noch vor zwei Jahren, gerade hier in Charlottesville, wo ja Joe Biden 86% der Stimmen gewonnen hat, fahren also sehr viele Teslas umeinander. Und die Leute waren sehr stolz, dass sie also jetzt auf E-Mobilität umgestiegen sind, haben ihre Teslas stolz durch unser Städtchen durchgefahren. Und plötzlich wird der Herr dieses Autos verunglimpft und wird zum Unhold. Und die Leute sitzen an ihren Autos und denken, wow, jetzt habe ich plötzlich irgendwas, hier unter meinem Hintern, was nicht mehr politisch konform ist in Charlottesville. Das fand ich schon sehr interessant.
Wobei sich der Backlash ja auch nicht nur bei Tesla zeigt, oder? Musk hat ja noch ganz viele andere Firmen.
Ja, das hat sich auch anderswo gezeigt. Also er ist ja auch der Herr über X, über SpaceX, seine Raketenfirma, über XAI, seine Artificial Intelligence Firma, über Starlink, den Satellitendienst und natürlich die Boring Company, die unterirdische Tunnel graben möchte für eine schnellste Beförderung von Leuten. Aber statt Techno-Durchbrüche hat also Musk im Moment vor allen Dingen Ärger. Er hat es in seinem wichtigsten Zuhause in Austin, Texas, da haben sich die Nachbarn höllisch aufgeregt, weil er einen großen Zaun um sein Haus hat bauen lassen, ohne Genehmigung des Stadtrats. Die Nachbarn haben durchgetreten, haben sich also dann beschwert, der Zaun muss wieder weg. Er hat auch Probleme mit seiner Artificial Intelligence Company in Memphis, wo er den Supercomputer Colossus betreibt. Dieser Supercomputer, der wird von mehreren, ich glaube es sind sogar 12, Methangasturbinen angetrieben. Die machen eine irrsinnige Umweltverschmutzung. Und es hilft natürlich nicht, dass diese Turbinen inmitten von einer schwarzen Ortsteilen stehen und die Afroamerikaner, die nahe bei wohnen, haben sich bitter beklagt. Nun will die Stadt Memphis erstmal nachgucken, was es damit auf sich hat. Und dazu kommt, dass die letzten Testläufe für seine Superrakete, der auf dem Mars will, die sind auch missglückt. Die Rakete ist also jetzt, glaube ich, zweimal explodiert. Und das ist alles insgesamt eine Situation, in der man eben vielleicht weniger in Washington rumturnen sollte und sich wieder mehr um seine Firmen widmen sollte.
Das habe ich jetzt eben gerade fragen. Was haben denn all die Problemfelder mit seiner Politik und mit seiner politischen Tätigkeit zu tun?
Naja, die Firmen waren also während Musks Doge-Tätigkeit mehr oder weniger führungslos. Und es gab dann auch zum Beispiel im Aufsichtsrat von Tesla ein ganz gehöriges Gemurre. Die Aufsichtsräte haben gefordert, dass Musk sich angesichts der schlechten Zahlen bei Tesla wieder mehr um die Firma kümmert. Wir wissen auch, dass die Betriebsstimmung bei SpaceX unter aller Kanone war. Die Leute kamen sich verlassen vor. Insgesamt wurde das ein immer lauteres Murren. Das ging so weit, dass es Berichte gab, wonach der Aufsichtsrat von Tesla sich sogar umgeschaut haben soll, insgeheim, um einen Nachfolger für Musk zu finden, der Tesla hätte führen sollen. Aber nur dieser Backlash betrifft ja nicht nur die Firmen von Tesla, sondern auch sein Privatleben.
Was passiert denn in seinem Privatleben in dieser Zeit?
Naja, also dem geht es wie seinen Raketen, das explodierte. Es wurde also dann öffentlich debattiert, was es mit Musks Harem auf sich hat. Also er hat wohl mindestens 13 Kinder mit verschiedenen Frauen. Und das wurde dann besonders publik, als die Mutter des 13. Kindes, eine New Yorker rechte Influencerin mit dem Namen Ashley St. Clair, ihn beschuldigte, dass er sich nicht um sie und das neugeborene Baby kümmere. Er hat dann Ashley St. Clair, ich glaube, insgesamt 10 Millionen Dollar angeboten und eine Apanage von 100.000 Dollar monatlich, solange das Kind noch nicht 21 ist, aber die Mutter hat sie darauf nicht eingelassen. Daraufhin wurde also das Privatleben seziert von Musk und die Leute haben sich gefragt, Moment mal, von Familienwerten kann hier keine Rede sein. Auch eine andere Mutter von Musk-Kindern, die kanadische Rockerin Grimes, hat sich beklagt, dass Musk sich nicht genügend um die Kinder kümmere. Und insgesamt war das also sehr unschön und das hat also Musk, würde ich mal sagen, keinen großen Gefallen getan. Und dann kam natürlich noch dazu, dass Musks Drogenkonsum in der New York Times vor der ganzen Nation ausgebreitet wurde. Und wenn man diesen Bericht glauben darf, ich bin jemand, der den Bericht glaubt, dann geht also alles bei Elon. Ketamin, Ecstasy, Adderall, vielleicht auch ein bisschen Cocaine. Dann kommt dazu, dass er wohl Magic Mushrooms, also Psilocybin und andere Pilze genommen hat. Und das ging so weit, dass offensichtlich aufgrund seines horrenden Ketamingebrauchs seine Blase nicht mehr richtig mitgemacht hat. Das hat auch die New York Times ausgebreitet. Und wenn man das also liest, ich muss sagen, also wenn ich also Magic Mushrooms konsumiere, dann bin ich nicht in der Lage, auf einer Bühne aufzutreten und eine Kettensäge zu schwenken und dazu was Vernünftiges zu sagen. Genauso ging es auch Musk. Man erklärt also im Nachhinein zum Teil sein wirres Verhalten damit, dass er unter Drogeneinfluss war. Und das würde mir also schon einleuchten. Musk hat das umgehend dementiert und die New York Times scharf angegriffen. Aber ich würde mal sagen, Noah, bei dem Streit bin ich auf der Seite der New York Times und muss ich ja nur einige Auftritte von Musk angucken. Zum Beispiel den, den wir am Anfang erwähnten, als er mit Donald Trump auf der Bühne stand und rumhüpfte, als hätte ihn ein Skorpion in den Hintern gebissen. Also das ist schon irgendwie ein klarer Hinweis gewesen, dass er unter dem Einfluss von irgendwas war.
Was wir feststellen, jetzt, wenn man dir so zulässt, ist, der Musk zahlt privat und geschäftlich recht teuer für sein politisches Engagement. Es gibt jetzt überall so verschiedene Problemherde, die so aufploppen. Aber es bleibt ja jetzt auch nicht bei diesen privaten und geschäftlichen Zerwürfnissen. Dazu kommen ja auch noch politische.
Das ist richtig, nur je länger er in Washington tätig war, desto mehr Probleme hat er gekriegt, ja. Also unter anderem ist er also mit dem Zollpapst von Trump, diesem Peter Navarro, aneinander geraten. Dem hat er gesagt, er sei dumm wie ein Zaunpfosten, weil natürlich Trump diese Zölle instrumentalisiert hat und Musk ist gegen diese Zölle. Und was ganz besonders schlimm war, war Musks Zerwürfnis mit Finanzminister Scott Bessent. Das ging dann so weit, also Musk wollte direkt in das Finanzministerium eingreifen, mit Doge auch dort die Kettensäge führen, und das hat Bessent verhindert. Und es gab dann ein heftiges Aneinandergeraten dieser beiden im Weißen Haus, unweit des Oval Office von Trump. Und das endete dann damit, dass wohl Bessent den Musk dreimal fuck you, fuck you, fuck you angeschrien hat. Und das war eine sehr unschöne Szene, die wurde also dann von allen Leuten mitbekommen, weil sie so laut war. Und das hat alles schon signalisiert, dass Musk eigentlich, dass sein Stern im Sinken war, dass er Probleme gehabt hat, zumindest mit Leuten aus dem Umfeld von Donald Trump.
Und damit, Martin, Kapitel 5, das letzte Kapitel, die Entfremdung.
You know, it's not like I agree with everything the administration does. So it's like, I agree with much of what the administration does, but we have differences of opinion. You know, I don't entirely agree with. But it's difficult for me to bring that up in an interview, because then it creates a bone of contention.
Martin, das ist ein Ausschnitt aus einem Interview mit CBS News am Anfang dieser Woche. Was sagt der Musk da?
Ja, er sagt also seltsamerweise plötzlich, dass er nicht mit allem übereinstimmt, was die Trump-Regierung macht, will sich aber zumindest zu dem Zeitpunkt nicht näher auslassen, was er damit meint. Wir wissen ja, was ich schon sagte, Noah, wir wissen, dass er die Zölle von Trump für eine Idiotie hält. Also er hat es auch mehrmals gesagt und sich, wie gesagt, mit dem dafür zuständigen Zoll Oberbefehlshaber Peter Navarro angelegt. Aber man kann also aus diesem Interview schon raushören, dass es zwischen Trump und Musk eine gewisse Entfremdung gibt, dass man sich nicht mehr so liebt, wie Straight Men sich alle nur lieben können, ohne homoerotisch zu werden. Es war also ganz seltsam, dieses Interview. Mir kam das vor wie ein Vorspiel auf irgendwas, was noch folgen würde. Und so war es dann auch, ja. Trotzdem, man merkt in diesem Interview, dass es an ihm nagt, dass er plötzlich nicht mehr der Best Buddy von Donald Trump sein möchte, dass er sich absetzen möchte, sowohl emotional als auch politisch. Und das fand ich schon sehr interessant.
Ja, und es ist schon ein spürbarer Unterschied, wenn man das vergleicht mit dem Auftritt im Trumps Wahlkampf noch vor einem halben Jahr oder einfach letzten Herbst. Was ich mich frage, Martin, passiert das auch umgekehrt? Also verändert sich auch Trump seine Haltung zum Elon Musk? Also hat der Präsident zum Beispiel auf die Drogengeschichte von Musk mal reagiert?
Ja, aber sehr verhalten. Also Trump sagt nur, er habe von diesen Drogengeschichten nichts gewusst und er bleibt dem Musk im Großen und Ganzen treu. Wir wissen, dass er nichts mit Elons Humor anfangen kann. Er sagt ja auch über Musk, er sei 50% kleiner Junge, 50% Genie. Aber im Großen und Ganzen kam also von Trump dann kaum eine Reaktion nach diesem doch ziemlich bemerkenswerten CBS-Interview von Musk.
Mal schauen, ob sich das jetzt denn ändert, weil auch in diesen politischen Differenzen zwischen den beiden sieht man ja jetzt schon eine Entwicklung. Was am Anfang eigentlich noch so ein bisschen differenziert tönt hat, ist gestern am Dienstag dann plötzlich ziemlich deutlich geworden.
Tonight, just days after leaving the Trump administration, Elon Musk ripping into the bill at the heart of President Trump's agenda. I'm sorry, but I just can't stand it anymore, Musk posted on X. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination.
Martin, was geht's da?
Ja, es geht also um das Big Beautiful Bill von Donald Trump, das Kernstück von Trumps innenpolitische Agenda, also der Etat, der jetzt da aufgelegt wird und der vom Repräsentantenhaus schon verabschiedet worden ist. Der Etat ist nicht nur in Musks Augen, auch in meinen Augen ein Skandal. Er treibt die Staatsschulden ungeheuer hoch. Es ist außerdem eine der größten Umverteilungen von Geld von unten nach oben. Die Armen werden also geschröpft. Die Reichen kriegen weitere Steuervorteile. Und seltsamerweise oder vielleicht auch verständlicherweise hat der Herr von Doge nun also gesagt, das sei eine Ungeheuerlichkeit, das ganze Etat, der ganze Etat sei ein Skandal und er sei strikt dagegen. Und vielleicht kann man das auch verstehen, immerhin, Musk hat sich also redlich oder auch unredlich abgemüht, ein bisschen Fleisch aus diesen Staatsschulden rauszuschneiden, diese Behörden klein zu kriegen. Und nun wird ein Etat aufgelegt, der die Staatsschulden um mindestens 3 Billionen Dollar nach oben treiben würde. Also eine ungeheure Summe. Und Musk hat also offensichtlich einen Nervenzusammenbruch gekriegt und hat also vom Leder gezogen. Mich hat die Heftigkeit überrascht, mit der Musk sich nun von Trump und diesem Etat distanziert hat. Und das war also ein offener Angriff auf Trump. Und wir müssen mal abwarten, was nun als Antwort von Trump und seinen Leuten kommt. Mir kommt das so vor, dass das ein Vorspiel war zu einem noch größeren Knall, den ich in den nächsten Wochen erwarte.
Und damit kommen wir eigentlich wieder zurück an Ausgangspunkt von dieser Folge, an die Abschieds-Medienkonferenz im Oval Office von letztem Freitag. Martin, du hast gerade am Anfang dort schon Elon Musks blaue Auge erwähnt. Was ist passiert und kann man, ohne dass wir uns zu fest verrenken, das Bild vielleicht sogar irgendwie als Ausgangspunkt für das Gesamtfazit nehmen?
Ja, also die Sachlage war so, dass Musk tatsächlich mit einem blauen Auge im Oval Office erschien und er hat dann gesagt, dass ihm sein 5-jähriger Sohn X dieses blaue Auge verpasst habe. Er habe dem kleinen Jungen gesagt, hau mal zu. Und der hätte tatsächlich zugehauen. Und Musk selber war überrascht, wie hart der Schlag war. Jedenfalls hat er ein blaues Auge. Und wir wollen das, diese Darstellung auch nicht anzweifeln. Wir wollen nicht sagen, dass Donald Trump, der bekanntlich von sich sagt, er sei der beste Counterpuncher der Welt, Musk einen aufs Auge gesetzt hat. Aber es natürlich gar nicht so weit her mit diesem blauen Auge, wenn man es symbolisch nimmt. Ja, also Musk war nun 134 Tage in Washington und zum Abschied kommt er mit einem blauen Auge raus. Das blaue Auge symbolisiert die Probleme, die er durch seine Regierungstätigkeit gekriegt hat. Also seine Unternehmen florieren nicht so, wie sie sollten, vor allen Dingen Tesla. Und es ist auch so, dass sein Image einen schweren Schaden gelitten hat. Das ist natürlich schon nicht gut für jemanden, der Autos verkaufen will. Hinzu kommt, dass sein Privatleben ausgewälzt wurde vor einer Öffentlichkeit, die also wirklich wenig begeistert davon war und dass man über seinen Drogenkonsum erfahren hat. Insgesamt also tatsächlich symbolisch Elon Musk, der Visionär, kommt mit einem blauen Auge aus dem Orbit Donald Trumps wieder raus. Und irgendwo ist das natürlich auch anderweitig symbolisch, weil man kann also, wenn man auch nur auf die erste Amtszeit von Donald Trump blickt, sagen, dass sehr viele Menschen, die mit Trump zusammengearbeitet haben, die ihm vertraut haben, die sogar in seinem Kabinett saßen, mit einem blauen Auge wieder rausgekommen sind. Und ich erwarte, dass es in dem Verlauf der nächsten 3,5 Jahre noch mehr Leute in Trumps Orbit geben wird, die ebenfalls mit einem blauen Auge aus ihrer Tätigkeit für diesen Präsidenten ausscheiden werden.
Der Doge-Father Musk, er geht jetzt. Er geht auch, weil er muss gehen nach diesen 134 Tagen. Aber Martin, geht er auch wirklich?
Many of the Doge people, Elon, are staying behind too, so they're not leaving. And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling. It's his baby and I think he's going to be doing a lot of things.
Ja, also Trump sagt hier, dass er nicht nur, dass Musk seine Leute, die Doge-Leute in den Behörden belässt und dass die da weiterwursteln werden, sondern dass auch Elon wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise seiner Regierung, also Trumps Regierung, zu Diensten sein wird. Noah, ich muss dir sagen, nach den gestrigen Vorkommnissen und Musks Ansage bezüglich des Big Beautiful Bills von Donald Trump habe ich da meine Zweifel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Musk und Trump so weitergehen wird in irgendeiner Form, wie sie bislang war. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es zu einer frontalen Haltung kommt von Musk bezüglich Trumps Finanz- und Wirtschaftspolitik. Also ich denke, dass das Tischtuch zwischen Donald Trump und Elon Musk, wenn nicht ganz zerschnitten, so zumindest gerissen ist. Und ich erwarte nicht, dass Elon Musk im Wahlkampf nächsten Jahres nochmal den Republikanern den Gefallen tun wird, den er ihnen 2024 getan hat. Ganz im Gegenteil. Musk hat sogar gestern unverhohlen gedroht, dass er Abgeordneten, die für diesen Etat gestimmt haben, für diesen Defizitetat, dass er ihnen Paroli bieten wird im Wahlkampf nächsten Jahres. Also es scheint eine ganz andere Ausgangslage plötzlich zu sein. Irgendwie unerwartet, aber ich würde sagen, diese gedeihliche Zusammenarbeit von Trump und Musk, die ist, so wie wir sie kannten, ziemlich sicher am Ende.
Vom Einstieg bis zur Entfremdung. Eine Bilanz in 5 Kapiteln ist das gewesen, Martin. It's a wrap.
It's a wrap, ja.
Da damit zum Schluss noch zu unserer Hörerinnen- und Hörerfrage. Die Woche hat uns Silvan Hänsli geschrieben und ihn würde interessieren, was mit dem vom Trump angekündigten provisorischen Hafen für Hilfslieferungen nach Gaza geworden ist. Er findet, man höre und lese gar nichts mehr davon und es gäbe ja eigentlich immer noch keine funktionierende Lösung für die Hilfslieferungen nach Gaza. Martin, weißt du etwas dazu?
Ja, also du hast ja schon gesagt, es gibt keine Lösung, funktionierende Lösung. Die amerikanische Seebrücke war natürlich ein Flop. Hilfslieferungen nach Gaza, die sollten eigentlich von der UN gemacht werden. Das hat Israel unterbunden. Es gibt nun diese Stiftung unter israelischer Kontrolle, Gaza Humanitarian Foundation, die diese Hilfslieferung für die hungernde Bevölkerung organisieren soll. Das klappt überhaupt nicht, noch viel schlimmer. Wir haben jetzt zweimal Vorfälle gehabt, wo die israelische Armee auf Hungernde, die Lebensmittel abholen wollten, geschossen hat. Es gab also offensichtlich Dutzende Tote. Die Verantwortung dafür trägt ganz klar die israelische Regierung, die diese Hilfskonvois organisiert, wo auch die Amerikaner daran beteiligt sind. Das ist ein ganz trauriges und düsteres Kapitel. Es sollte völlig anders organisiert werden. Und man muss sich wirklich auch mal vor Augen halten, dass in Gaza Hunderttausende Menschen hungern. Dass Kinder hungern, Frauen hungern, alte Menschen hungern. Und die Angabe der Israelis, dass man verhindern möchte, dass diese Hilfslieferungen in die Hände der Hamas gelangen. Das ist für mich fadenscheinig. Man muss das anders organisieren. So wie die israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu das macht, geht es offensichtlich nicht. Da muss eine andere Lösung her.
Und es ist sicher auch ein Thema, das wir bald mal wieder im USA-Podcast können ein bisschen vertiefter diskutieren, was auch die Rolle der USA im Moment gerade ist in diesem Konflikt. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne ein Mail, und zwar an podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, für das ausführliche Fazit, für die ausführliche Bilanz zum Elon Musk.
Ja, dank dir. Das war wirklich wieder mal eine wunderbare Sendung.
Zum Glück haben wir nicht 30 Kapitel gemacht. Damit ciao, Martin, nach Charlottesville.
Ciao, Noah, nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Basler Zeitung» und allen anderen Tamedia-Titeln. In einer Woche ist der Christoph Münger zurück. Er redet dann mit dem USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Der Fabian Fellmann ist übrigens auch schon diese Woche zu hören, und zwar in unserem täglichen Podcast «Apropos». Dort redet mein Kollege Philipp Loser in der Folge von «Dem Donnerstag» mit ihm darüber, wie der Trump und seine Familie sich im Amt bereichern. Bei «Alles klar, Amerika» habe ich heute mit dem langjährigen USA-Korrespondent Martin Kilian geredet. Produzentin von dieser Folge ist Laura Bachmann und mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.